Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am 24. März 1999, vor genau 20 Jahren, griff die NATO in den Kosovo-Krieg ein. Der Konflikt zwischen Serben und Albanern schwelte dort schon lange, wie überhaupt nach dem Zerfall Jugoslawiens die ethnischen Konflikte immer größer wurden, verstärkt noch dadurch, dass die meisten der Länder wirtschaftlich schlechter standen. Zwar gab es nationale Grenzen, aber die Ethnien überlagerten diese, so wie eben auch im Kosovo, wo es im Januar 1999 in der Nähe von Pristina zu einer serbischen Polizeiaktion kam, der 45 Albaner zum Opfer fielen. Für den Westen dann letztendlich der ausschlaggebende Moment für einen Eingriff in den Konflikt. Mit Bombardements aus der Luft wollte die NATO Serbien aus dem Kosovo zurückdrängen. Zum ersten Mal nach 1945 waren auch wieder deutsche Soldaten im Einsatz. Knapp 3 Monate dauerte der Kosovo-Krieg. Seit 11 Jahren ist das Kosovo unabhängig, was Russland, China und auch einige EU-Mitglieder nicht anerkennen. Und wie es 20 Jahre nach Beginn des NATO-Einsatzes in der Region aussieht, darüber habe ich mit dem Südosteuropa-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Dušan Reljic, gesprochen und ihn gefragt, gibt es aus jetziger Sicht überhaupt eine Chance auf harmonisches Zusammenleben von Albanern und Serben im Kosovo?
Ich glaube nicht. Man kann insgesamt sagen, dass 2 große Ergebnisse damals vor 20 Jahren zustande gekommen ist. Das erste ist, dass Serbien geteilt wurde und die Provinz Kosovo offensichtlich unwiderruflich verloren hat. Etwa 200.000 Serben, Roma und andere, die nach der NATO-Intervention von dort geflüchtet oder vertrieben worden sind, die sind nicht zurückgekehrt. Die andere Feststellung ist, dass das albanisch dominierte Kosovo seitdem es nicht geschafft hat, rein voll anerkanntes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu werden. 2 der 5 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates wollen Kosovo nicht anerkennen. Das sind China und Russland. Und 5 der 28 EU-Mitgliedstaaten wollen Kosovo auch nicht anerkennen. Wenn der internationale Rahmen nicht vorhanden ist, wenn nach wie vor offen ist, wie die Friedensregelung langfristig ausschauen könnte, dann ist die Bereitschaft der politischen Führer in Belgrad und Pristina auch gering, auf die Bevölkerung einzuwirken, um wieder einen Anschein von Harmonie und zumindest Toleranz herzustellen.
Also mit anderen Worten, es kann eigentlich nur dann ein harmonisches Zusammenleben geben, wenn es international eine Linie gibt?
Ich meine, wenn es einen Plan für die Zukunft der Region gibt. Die Vorstellung, die es damals in den westlichen Hauptstädten gegeben hat, dass durch eine Trennung Kosovos von Serbien, durch eine Erhebung Kosovos zu einem international anerkannten Staat, dass dadurch Stabilität in der Region einkehrt, diese Hoffnung ist nicht aufgegangen. Kosovo ist ja nicht isoliert in der Region. In Kosovo leben jetzt und früher haben auch dort vor allem Albaner gelebt. Aber Albaner leben auch in Albanien selbst, in Teilen Serbiens, in Westmakedoniens, in Montenegro. Also Albaner sind in der Region in 5 Staaten zerstreut. Und eine neue Frage stellt sich, wenn wir 2 albanische Staaten nebeneinander haben, Albanien selbst und Kosovo, warum sollte diese Staaten nicht eines Tages zusammengehen? Das ist eine neue Qualität, die es so vorher nicht gegeben hat und das wird wohl in der Zukunft die größte regionale Stabilitätsherausforderung sein.
Welche Rolle spielt denn die Europäische Union dabei? Beide Länder würden gerne in die Europäische Union eintreten, aber würde das helfen?
Der ursprüngliche Plan der Europäischen Union war ja, dass mit Hilfe des Versprechens an Belgrad und Pristina in die EU eintreten zu können, dass dann die politischen Führungen dort bereit sein werden könnten, sehr viele, sehr große, maximale Kompromisse einzugehen, um eine Friedensordnung herzustellen. Diese Hoffnung der Europäischen Union ist nicht aufgegangen. Dafür gibt es 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass in vielen EU-Mitgliedstaaten allein die Erwähnung einer neuen EU-Erweiterung derzeit nicht vorstellbar ist. Man hat ganz einfach zu viel Angst von den Rechtspopulisten und von der Befürchtung, dass eine Debatte über eine neue EU-Erweiterung die Rechtspopulisten in der EU stärken könnte. Und zum Zweiten die sozioökonomische Entwicklung im westlichen Balkan ist unzureichend. Es gibt dort eine schlechte Regierungsführung, es gibt viel Korruption und es gibt auch eine Einsicht bei der Bevölkerung, dass der Wohlstand dort nicht so bald eintreten wird. Und deswegen verlässt die Bevölkerung die Region. Allein in den letzten 20 Jahren sind aus diesem Teil Südosteuropas etwa 4,5 Millionen Menschen ausgewandert, etwa ein Viertel der Bevölkerung. Und natürlich gibt es auch ein Interesse, besonders der deutschen Wirtschaft, Arbeitskräfte in der Region zu rekrutieren, im Bau, im Gastgewerbe, im Gesundheitssektor. Das ist eine Kombination von Faktoren, die dazu führt, dass die Region langsam ausblutet.
De facto ist es ja so, dass die Region durch wirtschaftliche Beziehungen an die EU schon angeschlossen ist. Also mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstehe, hat die EU im Moment eigentlich eher Vorteile davon, wenn diese Länder keine Beitrittskandidaten sind?
Ich meine, dass die EU wirtschaftlich noch größere Vorteile hätte, wenn die Region Teil der EU wäre. Gucken wir uns einfach die Zahlen an. In den letzten 10 Jahren haben die 6 südosteuropäischen Staaten, die einen EU-Beitritt anstreben, ein Handelsdefizit von etwa 100 Milliarden Euro mit der EU verzeichnet. Das heißt, sie kaufen viel mehr ein in der EU, als sie dort verkaufen, vor allem in Deutschland und in Italien. Und mit einer EU-Mitgliedschaft wären die Wirtschaften dort stärker und dann würde sich natürlich der Außenhandel, die ökonomischen Beziehungen, die würden noch viel stärker werden. Das ist sicher ein Vorteil für die EU und vermutlich könnte auch dann die Auswanderung der Arbeitskräfte zum Teil gestoppt werden.
Es sind noch 5000 KFOR-Soldaten im Kosovo stationiert. Was würde passieren, wenn die Soldaten nicht mehr da wären?
Ich würde davon ausgehen, dass Konfrontationen geringer Intensität öfters vorhanden wären und die können außer Kontrolle geraten. Man könnte größere Konfrontationen dann auch befürchten. Die NATO wird sicher noch eine ganz, ganz lange Zeit dort vorhanden sein. Und die internationalen Verwerfungen um Kosovo werden nach wie vor da sein. Gucken Sie sich allein die Konfrontation zwischen dem Westen und Russland wegen Kosovo. Man kann das, was später in Georgien und in der Ukraine und die Annexion der Krim seitens Moskau überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht die Erfahrungen berücksichtigt, die man in Moskau damals gemacht hat. Und die wichtigste Erfahrung, die damals gemacht wurde in Moskau, war, dass der Westen Moskau nicht als ebenbürtigen Partner in den internationalen Beziehungen sieht und dass Moskaus Bemühung, die Intervention aufzuhalten, 1999 ignoriert wurde. Und wenn man das alles summiert, dann sieht man, dass die russische Politik gegenüber dem Westen und einem starken Einfluss der Kosovo-Erfahrungen nach wie vor steht.
Ich würde zum Schluss gerne einmal den ganz großen Bogen spannen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgehen bis ins Jahr 1914. Warum gelingt es nicht, den Balkan zu stabilisieren?
Es ist ein kleiner Raum, in dem sich sehr viele lokale Akteure treffen, die verschiedene kulturelle und politische Traditionen besitzen. Und es ist ein kleiner Raum, in dem sich auch große geopolitische Konfrontationen immer abgespielt haben. Über den Balkan läuft die Verbindung zwischen dem nahöstlichen Raum, Türkei und Mitteleuropa. Auf dem Balkan treffen sich die Einflüsse Westeuropas und Russlands. Und solange es große Imperien gegeben hat, wie das Osmanische Imperium oder das Österreichische Kaiserreich, die dort dominiert haben, solange hat es auch Stabilität gegeben. Aber mit dem Zerfall Jugoslawiens ist auch eine Vielzahl von neuen Akteuren auf den Plan getreten und es ist nicht einfach, sie alle einzufangen, auch nicht in der EU und der NATO.